Hallihallo, ihr wunderbaren Büchermenschen. Herzlich willkommen zum Textgenau-Podcast. Heute habe ich Annika Bremerich zu Gast, die mit ihrem Kinderbuch Der Superlöwe und die verlorene Superkraft und ihrem Superlöwentraining in Grundschulen und Kindergärten Kindern hilft, ihr Selbstbewusstsein zu stärken. Schön, dass du hier bist, Annika. Erzähl doch mal, was machst du so?
Im Textgenau-Podcast Kinderbücher schreiben, groß denken, hörst du inspirierende Geschichten von Menschen aus der Kinderbuchbranche. Der Podcast für alle, die Bücher lieben, große Träume haben und die Welt bunter machen wollen. Moderiert und gestaltet von Katharina Platz.
Ja, hallo, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ja, du hast das schon sehr gut zusammengefasst, gerade am Anfang. Also ich würde mich selber als Kinderstärken-Expertin bezeichnen. Also ich arbeite als Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin und gehe wirklich hier vor Ort in die Kindergärten und Grundschulen und gebe da Trainings für die Kinder und zeige denen, ja, wie sie mutiger sein können, wie sie verstehen, was ist Selbstbewusstsein eigentlich und wie werde ich selbstbewusster und dann auch so ein bisschen, was kann ich machen, wenn andere gemein zu mir sind und wenn andere mich ärgern. Und in diesem ganzen Universum habe ich dann auch mein erstes Kinderbuch geschrieben und ich darf mich auch Kinderbuchautorin nennen. Genau.
Und seit wann machst du das? Also seit wann bist du Trainerin und seit wann bist du dann Autorin?
Ja, also ich habe 2021 habe ich die Ausbildung gemacht zur Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin. War so ein kleiner Zufallsfund, vielleicht auch nicht. Ich glaube eigentlich gar nicht mehr an Zufälle. Ich habe zu der Zeit als Kindertanzlehrerin gearbeitet, noch viel über Zoom, weil da noch ein bisschen Corona war. Und die Kinder waren so 5, 6, 7 Jahre alt und haben mir zwischenzeitlich auch so Fragen gestellt und Sachen von zu Hause erzählt und von ihren Problemen erzählt. Und ich wusste einfach nicht immer so ganz genau, wie ich ihnen jetzt pädagogisch wertvoll und korrekt antworten kann und habe wirklich was gesucht, um Kindern zu helfen, um Kinder zu stärken. Und so bin ich auf diese Ausbildung gestoßen und fand die sofort richtig toll, habe sofort auch die Weiterbildung danach gemacht. Also ich bin auch Kinder- und Jugendcoach ausgebildet. Und und dann hat sich da relativ schnell so in meinem Kopf die Idee von dem Superlöwen geformt. Also das ist halt der Löwe, der so eine Superheldenmaske trägt. Und unter diesem Namen habe ich dann auch angefangen, die ersten Trainings zu geben. Und vor allem im Vorschulbereich, also die Vorschulkinder habe ich trainiert. Und die Kindergärten kamen aber recht schnell zu mir mit der Anforderung, hast du nicht auch was für die etwas Kleineren? Kannst du nicht auch schon so die Vierjährigen, kannst du nicht irgendwas für die machen? Und das Superlöwentraining, was ich zu der Zeit nur hatte, das ging schon ordentlich zur Sache. Also wir machen da auch viel mit Rollenspielen und ich ärgere die Kinder und so. Und ich habe mir einfach gedacht, nee, also für Vierjährige ist es einfach noch nichts. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie könnte so ein Training für Kleinere aussehen? Und ich hatte irgendwie schon immer den Wunsch, Bücher zu schreiben, gerade auch Kinderbücher. Also diesen Wunsch habe ich, seit ich selbst schreiben kann, seit der 2. Klasse und seit wir da Besuch von einer Kinderbuchautorin hatten. Das war die Jutta Wolf, das habe ich ihr auch irgendwann mal geschrieben. Und aber dieser Wunsch ist halt dann irgendwann, wie das so ist, ach ja, da verdient sie ja kein Geld mit und mach erstmal was Vernünftiges und so. Und so ist der halt in irgendeiner ganz tiefen Schublade gelandet. Ja, und dann hatte ich aber wieder wie so eine Vision, dass ich da mit einem Buch vor diesen kleinen Kindern sitze und denen was vorlese. Und dann war es dieses, okay, dann schreibe ich halt jetzt mein erstes Kinderbuch. Und das ging dann auch relativ schnell, zumindest so der erste Rohentwurf. Ja, und so bin ich dann im Prinzip an das Kinderbuch gekommen. Als Einstieg für ein Training für kleinere Kinder. Und daraus ist dann halt noch ganz viel mehr entstanden, ja.
Und wie hast du dein Kinderbuch herausgebracht? Du bist ja im Self-Publishing und du hast wundervolle Illustrationen in deinem Buch, die ja durchaus auch mit Kosten verbunden sind. Wie hast du das gestemmt?
Ja, also ich habe am Anfang habe ich halt recherchiert, was habe ich überhaupt für Möglichkeiten? Und ich bin relativ schnell bei der Kinderbuchmanufaktur gelandet und habe da dann auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich das alles zeitlich noch in die richtige Reihenfolge kriege. Auf jeden Fall habe ich mich dann da auf jeden Fall schon mit den ersten anderen Kinderbuchautoren ausgetauscht, mit der Community auf jeden Fall ausgetauscht, habe dann aber auch so einen Workshop gemacht oder so einen Online-Kurs war das damals von der Nora für Self-Publisher. Und da wurden aber auch immer wieder die Möglichkeiten, man kann ja auch nochmal an die Verlage gehen und so, das wurde halt auch mit vorgestellt. Und es war für mich relativ schnell klar, dass ich das nicht über einen Verlag machen möchte, weil mir das zu lange gedauert hätte. Ich wollte raus. Also ich hatte ja schon die Anfragen der Kindergärten da liegen und ich wollte mein Buch einfach in den Händen halten. Und es war wahrscheinlich auch eine Angst vor der Ablehnung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Aber die Geschwindigkeit und auch dieses alles selbst bestimmen dürfen, das waren schon, glaube ich, meine Hauptantreiber. Und ja, genau. Und dann habe ich halt recherchiert, okay, was brauchst du jetzt? Weil malen, illustrieren, das kann ich wirklich gar nicht. Ich konnte halt, also schreiben dachte ich, dass ich das kann, aber ich wusste halt, ja, es gibt Lektoren, aber ich wusste halt wirklich nichts. Also ich habe wirklich bei der grünen Wiese angefangen und habe mir das so nach und nach halt alles ja zusammengesucht und auch über diesen Online-Kurs halt viel diese ganzen Schritte, wie man das so angeht, gelernt. Habe dann aber auch gemerkt, okay, da brauchst du aber auch einen ganzen Batzen Geld für, um das mal eben so zu stemmen. Und ich bin zweigleisig gefahren. Und das Erste, und das ist auch das, was ich angehenden Kinderbuchautoren und Autorinnen raten würde, ich habe ein Crowdfunding geplant. Und das habe ich über die Plattform Start Next gemacht. Und da kann man auch schon Projekte vorstellen, ohne dass es irgendetwas davon gibt. Ich hänge da mich gleich wieder rein, weil das andere, was ich gemacht habe, ich habe ja auch mein Konzept, ich habe auch ein Kartenspiel dazu mir ausgearbeitet. Das ist halt wirklich eher so ein Gesamtpaket. Und damit habe ich mich hier bei uns in NRW für das Gründerstipendium beworben. Und da habe ich dann auch den Zuschlag bekommen. Und so habe ich dann 12 Monate lang monatlich eine Unterstützung bekommen und hatte dann einfach auch einen entsprechenden Betrag, wo ich wusste, dass der einfach reinkommt. Und den habe ich schon verwendet, um Illustratoren zu suchen oder, ja, genau, Illustratoren und auch eine Grafikerin hatte ich, genau, für den Buchsatz. Und dich hatte ich ja als Lektorin. Da wusste ich einfach, okay, selbst wenn das mit der Crowdfunding-Kampagne, warum auch immer, nicht funktionieren sollte, ich werde dann nicht in ein finanzielles Loch stürzen, sondern das war so abgesichert. So, dass ich dann auch schon das Cover und die ersten Illustrationen hatte, als ich auf Start Next gelauncht habe. Also ich bin da jetzt nicht reingegangen, als ich noch gar nichts hatte, sondern ich habe schon so ein bisschen angefangen, so ein paar Sachen an mir erstellen zu lassen und habe damit dann halt das Buch vorgestellt auf der Start Next Plattform und auch das Kartenspiel und halt auch mich selbst und so ein bisschen die Vision dahinter, Kinder zu stärken. Und dann habe ich glaube im Frühling, quasi dieses Frühling 22 sind wir jetzt, 2022, habe ich dieses Crowdfunding-Projekt gelauncht. Und genau, und habe da dann auch direkt am Anfang war so eine Pitch-Party, glaube ich, hieß das. Und da habe ich dann auch, also ich bin in die Vollen gegangen, ich habe Werbung gemacht, wo ich nur irgendwie konnte und habe da dann auch mitgemacht und habe da dann auch nochmal einen Zuschuss bekommen. Ich glaube, das war nochmal 500 Euro extra. Also das war auch, wenn man die Augen so ein bisschen offen hält, nach Möglichkeiten, dann findet man da auch was. Ach so, genau, eine dritte Möglichkeit habe ich auch noch für den Druck dann genommen. Und zwar war ich sowieso schon hier in der Nähe auf der Suche nach Sponsoren für meine Trainings, weil bei den Kindergärten und auch bei den Grundschulen ist Geld einfach immer so das Thema. Die haben wenig Geld und manchmal haben die Fördervereine, die sammeln dann vielleicht für eine bestimmte Aktion, aber generell so, warum auch immer, so diese Präventionsprogramme, Kinder stärken. Es kostet natürlich Geld und es ist leider nicht immer da. Und dann habe ich mich selbst auf die Suche gemacht und habe bei Unternehmen hier in der Umgebung angefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnten, so einen Kurs zu sponsern. Und bin dann bei der Volksbank bei uns fündig geworden. Die haben gesagt, das finden wir super, wir unterstützen das auf jeden Fall. Und dann habe ich denen auch das neue Projekt für die Mini-Löwen, so heißen die kleinen Programme bei mir, dann vorgestellt und habe gesagt, dafür würde ich gerne ein Buch herausbringen. Und da hatte ich dann auch schon die Geschichte und die ersten Illustrationen und habe gesagt, so, und der Druck würde halt das und das kosten und könnten Sie sich nicht vorstellen, für eine Werbeseite quasi ganz hinten mich da auch zu unterstützen. Und dann hatte ich da auch nochmal einen Zuschuss für den Druck. Klar, steht jetzt hinten eine Seite mit der freundlichen Unterstützung der Dortmunder Volksbank, aber das finde ich voll in Ordnung, das haben sie sich verdient. Und das ist auch eine Partnerschaft, die bis heute geblieben ist. Also auch jetzt bei meinen Folgeprojekten habe ich da immer noch einen Partner, wo ich immer mal anfragen kann. Nicht, die machen jetzt nicht alles mit, aber vieles und das ist auch ganz gut zu wissen. Ja.
Das klingt ja total spannend. Du hast gesagt, so die Augen offen halten. Wie konkret bist du denn zum Beispiel auf das Stipendium aufmerksam geworden?
Ich war da beispielsweise, also ich war bei uns bei der Gründungsberatung. Das macht bei uns hier in, ich komme aus Unna, macht die Wirtschaftsförderung. Und das ist erstmal ein kostenfreies Beratungsgespräch. Und da kann man sich erstmal dir vorstellen und sagen, was man so für Ideen hat. Und die haben dann auch ganz oft noch weitere Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, was dann vielleicht zum eigenen Konzept passt. Oder vielleicht gibt es dann mal gerade irgendwelche, auch gerade vom Bund oder vom Bundesland geförderten Projekte, wo man sich irgendwie vielleicht einklinken kann. Oder halt zum Beispiel auch dieses Gründungsstipendium. Ja, da gibt es halt so einige Sachen. Wenn man mit den richtigen Leuten spricht und auch, dann kommt man da immer so weiter rein. Und auch so Kinderbuchmanufaktur gibt es ja auch manchmal irgendwelche Projekte, irgendwelche Ausschreibungen, wo man von vielleicht vorher nichts von gehört hat, wo man sich so ein bisschen reinhängen kann. Also grundsätzlich immer, fällt mir auch oft schwer, aber drüber sprechen. Also wirklich rausgehen und mit Leuten sprechen, auch mit Bekannten, sagen, was man gerade so vorhat, was man für Ideen hat. Und vielleicht kommt ja genau in dem Moment dann irgendwie so der ein oder andere heiße Tipp, wo man sich dann so ein bisschen weiter informieren kann.
Absolut. Ich finde, das ist ein super Tipp, der sich auch relativ einfach umsetzen lässt, auch wenn es erstmal Überwindung braucht, über seine Herzensprojekte zu sprechen. Ich weiß, gerade für viele angehende AutorInnen ist das ein Thema. Ich finde aber auch ganz wichtig, was du gesagt hast, Gründerin, sich als Autorin auch als Unternehmerin zu begreifen und entsprechend zu handeln. Das macht einen riesen Unterschied. Wie bist du denn auch auf die Volksbank gekommen? Bist du da einfach zu den Öffnungszeiten reinmarschiert?
Da muss ich sagen, da hatte ich Vitamin B. Also ich kannte Menschen, die bei der Volksbank arbeiten. Und ich hatte das so ein bisschen mitgekriegt bei den Konkurrenten bei der Sparkasse, die auch so Schulprojekte unterstützt haben. Etwas andere. Und dann habe ich gefragt, okay, an wen kann ich mich denn da bei der Volksbank vielleicht wenden? Wer hat denn da so die Fördertöpfe in der Hand? Und wurde dann direkt an die richtige Abteilung halt weitergeleitet. Das ist jetzt bei der Volksbank die Unternehmenskommunikation und hatte dann da direkt die richtigen Ansprechpartner. Und derjenige war natürlich auch gerade passenderweise Familienvater und hatte Kinder in der Zielgruppe. Und dann habe ich da erstmal ein Probeprojekt im Prinzip gemacht an der Grundschule von den Kindern, von dem Leiter der Öffentlichkeitsarbeit. Und das ist halt gut angekommen und dann ging das damit weiter.
Ich finde das mega, dass du da auch einfach selbstbewusst dann hingegangen bist, dein Projekt gepitcht hast, auch bereit warst, einfach erstmal zu investieren. Ohne zu wissen, wird sich das auszahlen, aber da auch einfach ein bisschen Vertrauen hattest in dich und dein Projekt. Du hattest vorhin ja auch gesagt, es ist wichtig, dass man ein Konzept hat. Was gehört denn bei deinem Konzept alles dazu?
Also, ich glaube, das Herzstück sind bei mir wirklich die Trainings. Also ich selbst gehe als Person in die Einrichtungen. Bei den Kleinen lese ich jetzt das Buch vor. Ich habe da aber auch ganz viele praktische Übungen drumherum. Ich bastel mit den Kindern, beispielsweise einen Gefühle-Kompass. Wir spielen miteinander. Es gibt Elterninformationen. Es gibt auch Elterninformationsabende. Es gibt immer wieder Dinge, die Kinder auch mit nach Hause nehmen, um alles, was sie quasi mit mir besprochen haben, von mir gelernt haben, dass sie das auch zu Hause im Alltag festigt. Und dieses das nach Hause bringen, das habe ich halt in den letzten Jahren noch weiter vorangetrieben. Also ich habe dann ja noch ein weiteres Buch veröffentlicht, ein Freundebuch, das quasi die Inhalte, die mir für den Superlöwen wichtig sind, auf die Gefühle hören, freundlich sein zueinander, bei sich bleiben, sich nicht ärgern lassen, dass das sogar durch so ein Freundebuch dann auch in andere Familien weitergegeben wird, die vielleicht noch nichts vom Superlöwen gehört haben. Ich habe auch ein Konzept oder meine Konzepte aufgeschrieben und filmen lassen, sodass es in Deutschland inzwischen, ich glaube, 23 andere Superlöwen-Trainer und Trainerinnen gibt, die mit meinen Übungen, mit meinen Methoden, mit meinen Büchern und Spielen quasi arbeiten und da ihre eigenen Gruppen haben. Und es gibt inzwischen auch einen Online-Kurs, wo alles, was ich den Kindern beibringe und noch mehr im Prinzip zu Hause in den eigenen vier Wänden, im sicheren Umfeld, gemeinsam mit Mama und Papa, ja auch nochmal geübt werden kann und gelernt werden kann. Weil ich einfach gemerkt habe, in so einem Gruppentraining, ich finde das super und ich mag das auch wirklich sehr, aber die Zeit ist einfach schon begrenzt und ich würde den Kindern immer noch so viel mehr gerne mitgeben. Und ich bekomme auch immer öfter Anfragen für Einzelcoachings. Ein paar kann ich bedienen, aber nicht alle und es sind auch nicht immer alle hier in der Umgebung. Und über den Online-Kurs kann ich genau das im Prinzip abbilden, dass ich in Videos die Kinder richtig direkt anspreche und sie sofort mitmachen können. Und dann gibt es immer noch so ein paar kleine Aufgaben, um auch mit Mama und Papa drüber zu sprechen oder das Ganze irgendwie malend oder basteln nochmal so ein bisschen zu festigen. Und ja, das ist im Prinzip so ganz, ganz schnell gesagt so mein Konzept. Ja, was ich auch noch mache, ich habe gerade kein Ziel, guck mal, das habe ich vergessen. Ich habe so Stärkungsarmbänder. Das war auch so eine Idee, das hatte mir jemand gesagt bei dem Crowdfunding-Projekt, dass es noch irgendwie so eine Klitzekleinigkeit gibt, so für 5 bis 10 Euro für die Menschen, die vielleicht eigentlich kein Interesse an dem Buch haben, aber mich irgendwie dann doch unterstützen wollen und nicht nur mit einem Geldbetrag. Und da hatte ich die Idee für so Stärkungsarmbänder und da auf dem ersten, da stand halt drauf, ich bin stark, ich schaffe das, das gibt es auch immer noch, dieses Armband. Und das ist schon beim Crowdfunding wirklich sehr, sehr gut angekommen. Und inzwischen gibt es da 11 Designs, wobei ich auch nächstes Jahr wieder ein bisschen reduziere. Und es ist einer meiner Top-Seller, muss ich sagen. Also diese Armbänder, die sind echt, die kommen super gut an. Die sind im Prinzip aus so einem Gummibandstoff, also wie so ein Haargummi, sag ich jetzt mal. Nicht diese Plastikarmbänder, aber sind aus recyceltem Kunststoff, also so ein bisschen nachhaltig. Stehen motivierende, positive Sprüche drauf. Und ich mache seit 2 Jahren so Printkampagnen, wo ich Kindergärten direkt anschreibe und so ein Armband als Musterexemplar im Prinzip dabei lege und den Kindergärten anbiete, hey, macht das doch als Abschiedsgeschenk für eure Vorschulkinder und dann meldet euch bei mir, dann kriegt ihr noch ein bisschen Rabatt. Und das kommt halt auch sehr, sehr gut an. Also diese Armbänder, das ist halt auch so Teil meines Konzeptes und das ist im Prinzip ganz oft so der erste Einstiegspunkt, weil das günstigste Produkt bei mir ist. Und dann kennen die Menschen schon mal das Wort Superlöwen und dann gucken sie, okay, was gibt es denn da vielleicht noch? Und ja, das ist so das Gesamtkonzept Superlöwe.
Das ist natürlich clever, erstmal so ein kleines Goodie rauszugeben und die Leute damit neugierig zu machen.
Ja.
Wo finde ich denn deinen Online-Kurs?
Also am besten startest du, wenn du selber Mama oder Papa bist, mit meinem 0-Euro-Elterntraining. Das findest du auf meiner Webseite, das ist www.superlöwe.com und dann kannst du dir da einfach einen Termin aussuchen. Das ist ein aufgezeichnetes Webinar von mir. Das wird jeden Tag halt mehrfach angeboten. Du guckst einfach, welcher Termin am besten ist. Und dann schaust du dir das an. Und dann erkläre ich dir auch in dem Video genau, wie dieser Online-Kurs aufgebaut ist. Und dann kannst du entscheiden, ob das zu dir und deinem Kind passt. So.
Ja, das ist stark. Also superlöwe.com.
Ja, genau.
Unbedingt vorbeischauen und das gratis Elterntraining mitnehmen. Crowdfunding ist für viele Self-Publisher der Weg, den sie gehen möchten, um ihr Buch zu veröffentlichen. Aber viele haben da auch falsche Glaubenssätze, dass es zu schwer ist, in die Sichtbarkeit zu kommen, dass man wahnsinnig viel posten muss, haben vielleicht auch da Angst vor Ablehnung, Angst, dass ihr Projekt nicht so ankommt. Welche Tipps hast du, wie ist es dir gelungen, mit deinem Projekt auch bei Start Next in die Sichtbarkeit zu kommen und genug einzunehmen, um dein Projekt zu finanzieren.
Ja, also ich kann das total verstehen und ich hatte genau die gleichen Glaubenssätze und ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ach nein, das ist ganz einfach und macht einfach so, wie ihr euch fühlt und dann funktioniert das schon. Nein, also es ist schon Arbeit und meiner Erfahrung nach hilft hier auch wirklich mehr ist mehr. Also gerade in der Launch-Phase und vielleicht auch so ab der Pre-Launch-Phase, also so 1-2 Wochen vor dem Launch, so viel posten, wie es geht. Aber dann das Richtige posten, also die Dinge, die halt auch ziehen, also schon auch Mehrwerte rausgeben, aber nicht zu viel. Das ist immer so dieser schmale Grat, also so neugierig machen, so anteasern, eine Newsletter-Liste am besten so früh wie möglich aufbauen mit irgendeinem kleinen Gimmick, warum die Leute sich in dein Newsletter eintragen sollten, irgendwie ein Freebie oder so. Und was bei mir auch wirklich sehr gut gezogen hat, hier das lokale Umfeld auf jeden Fall mit berücksichtigen. In lokale Facebook-Gruppen reinschreiben, hey, ich komme hier aus Unna, ich bin eine von euch. Ich habe hier mein erstes Kinderbuch. Es wäre super cool, wenn ihr mich unterstützt. Ich bin auch in die Kindergärten gegangen und habe gesagt, und wenn ich das dann habe, das Buch, dann komme ich auch zu euch und ich lese euch das mal vor. Und ne, ich mache das mit den Kindern und das wäre super cool, wenn ihr das in die Elterngruppen zum Beispiel schreibt. Ich hatte das Glück, also ich habe angefragt und ich wurde sogar beim Radiosender interviewt. Also ich bin ins lokale Radio hier gekommen, genau zu der Zeit, wo es mein Projekt auf Start Next gab. Die Zeitung hat über mich berichtet. Also ich habe wirklich überlegt, auch so im Umfeld mit meinem Mann, aber auch in der Familie, so okay, wo könnte man noch Werbung machen? Wen kann man noch ansprechen? Wo kann man vielleicht ja Reichweite im Prinzip gewinnen? Und ja, das hat beim Launchen echt ganz gut geklappt, ja.
Spannend. Ich denke, das ist ein Punkt, den viele vernachlässigen, dass Social Media und das echte Leben lokal vor Ort ineinander greifen.
Ja.
Und dass man diese Kombi auch unbedingt nutzen sollte.
Ja.
Und ich glaube, viele haben auch diese Angst, ich bin aufdringlich. Die Leute sind genervt, wenn ich zu oft nachfrage, wenn ich zu oft poste vor allem. Wie oft hast du denn in der Launch-Phase gepostet und wie oft postest du jetzt? Und hat dir jemals jemand gesagt, das nervt mich, du bist zu viel?
Nein, also mir hat es nie jemand gesagt. Ich glaube schon, dass es dann Menschen gibt, aber die entfolgen dir dann halt einfach oder klicken halt einfach schneller weiter. Aber so what? Also ich glaube, in der Launch-Phase habe ich 3 Postings die Woche gemacht, aber ich habe jeden Tag eine Story gemacht.
Mhm.
Also ich habe generell am Anfang, ich habe glaube ich über 1,5 Jahre, habe ich jeden Tag mindestens eine Story gemacht und auch ganz, ganz viel, dass ich mich selbst gefilmt habe, also dass ich in die Kamera gesprochen habe. Ich hatte gerade so im letzten Jahr, ich hatte eine bisschen schwierige Zeit und hatte da echt Probleme mit, mich zu zeigen und jetzt gerade in diesem Jahr mache ich sehr, 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 sehr wenig Stories. Aber für den Anfang würde ich auf jeden Fall sagen, so viele weil über die Story wird auch die Persönlichkeit einfach so mehr rüber. Inzwischen mache ich 2 Postings die Woche, weil ich damit einfach auch sehr gut fahre. Aber am Anfang waren es halt auf jeden Fall 3. Ich habe auch mal Wochen gehabt, wo es 4 waren, aber es hat bei mir damals nicht so den Ausschlag gegeben, die Änderung gebracht. Ich habe mich jetzt auf diese 2 Posts ganz gut eingependelt und Stories normalerweise. Also es ist für mich so, vielleicht nächstes Jahr mal wieder. Also ich glaube, jeden Tag eine Story ist schon gut. Grundsätzlich, ja.
Du bist sicher nicht alleine mit diesem Thema, ich fühle mich nicht so wohl damit, mich zu zeigen. Welche Formate kannst du empfehlen für all diejenigen, die vielleicht noch nicht bereit sind, vor der Kamera zu sprechen?
Ja, also ihr müsst euch ja nicht selber zeigen. Ihr könnt, es gibt ja diese B-Rolls, also dass ihr irgendwie ein anderes Video macht, dann packt ihr einfach nur den Text drauf. Das ist schon mal das Erste. Dann der nächste Schritt wäre vielleicht, dass ihr einfach reinsprecht, aber ohne, dass man euch sieht. Und dann könnt ihr aber auch ein bisschen mit dem Text arbeiten. oder dass ihr euch selber erstmal nur filmt, ohne dass ihr in die Kamera direkt sprecht, also wie ihr, keine Ahnung, wie ihr vielleicht was schreibt oder so. Ihr könnt euer Buch natürlich zeigen, ihr könnt im Buch blättern, könnt euch auch so ein bisschen so ein paar kreative Sachen einfallen lassen. Da hatte ich auch zwischenzeitlich eine ganz schöne Kooperation mit einer virtuellen Assistentin und dann haben wir so überlegt, okay, wir lassen das Buch mal irgendwie auf den Boden fallen, dann spielen wir das rückwärts ab und einfach da so ein bisschen kreativ werden, gucken, ob das vielleicht einfach mehr Spaß macht. Einfach mit diesem Medium Video ja ein bisschen spielen und einfach schauen, wo die Freude da ist. Also was ist für dich, wo du für dich was rausziehen kannst und was bei dir gerade gut ist. Und ja, das würde ich sagen. Umfragen finde ich auch immer ganz gut, dass du so ein bisschen Interaktion so ein bisschen ziehst und dann auch schaust, okay, auf welche Fragen kriege ich die meisten Reaktionen, dass du dann weißt, ah, okay, in diese Richtung kann ich so ein bisschen weitergehen. Oder vielleicht dann auch mal eine offene Frage stellen an deine Community. So, was wünscht ihr euch? Was würdet ihr gerne mal sehen? Interessiert euch mein Schreibprozess? Interessiert euch, wie die entstehen, wie ich da rankomme? Entsteht euch was aus dem Druck? Einfach so ein bisschen so aus deinem Leben im Prinzip vorstellen und anbieten und mal gucken, was ankommt. So.
Ich finde auch, den Austausch mit der Community ist einer der tollsten Punkte bei Social Media Marketing. Ich liebe es, mit meiner Community in den Austausch zu gehen und es ist auch ein Win-Win. Ich liebe es, Feedback zu bekommen, denn es ist auch irgendwo frustrierend, wenn man immer nur in die Void postet, ja, und nicht weiß, wie kommt es an. Es ist total schön, auch mal ein Feedback zu bekommen, da auch einfach echte, authentische Verbindungen zu anderen Büchermenschen aufzubauen, zu erfahren, wie geht es euch, was macht ihr so, aber eben auch ein Feedback zu bekommen, was hat euch an meinem Content besonders interessiert, welche Themen wünscht ihr euch vielleicht noch, weil das hilft mir, meinen Content zu planen. Und nimmt mir auch einen Teil von diesem Brainstorming, worüber könnte ich posten, ab. Und ihr bekommt automatisch die Sachen, die euch auch wirklich interessieren. Also da profitieren alle Seiten von. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, diesen Social-Aspekt von Social Media ernst zu nehmen und auch mit seiner Community eine echte Verbindung aufzubauen. Du hast gerade Umfragen als Tools genannt. Auch ich finde die mega, auch diesen Fragensticker, wo man offene Fragen stellen kann, finde ich klasse. Gibt es vielleicht sonst noch Tools, die du an Self-PublisherInnen empfehlen kannst, die gerade noch dabei sind, ihren Kanal aufzubauen?
Ich überlege gerade. Also ich würde auf jeden Fall auch, ich würde diesen Newsletter auf jeden Fall schon vorbereiten. Da gibt es ja auch kostenlose Programme, wo man erstmal wirklich gar nichts zahlen muss. Und selbst wenn du am Anfang vielleicht nur einmal im Monat oder sowas schreibst, ein Newsletter, das ist wirklich, habe ich auch am Anfang nicht gedacht, ich habe es gemacht, weil das wird überall gesagt. Und ich merke das jetzt wirklich, nicht jede E-Mail macht einen krassen Umsatz bei mir. Aber zwischendurch denke ich mir so, boah, krass. Und ich habe jetzt da keine Ahnung. Ich habe da jetzt ein paar Stunden, wenn nicht so 2 Stunden maximal, habe ich jetzt diesen Newsletter geschrieben und auf einmal kommen die ganzen Bestellungen bei mir rein. Also dieser Newsletter, der sollte nicht vernachlässigt werden. Deshalb würde ich auch ruhig schon, gerade auch in Social Media, also das dafür nutzen, die Community so ein bisschen an mich zu binden einfach, dass sie auch gerne immer wieder zu mir kommen und was von mir hören möchten. Und Gewinnspiele sind dafür auch super. Dass du irgendwas anbietest und wenn es dann ist, ja okay, wenn mein Buch dann in einem halben Jahr oder sowas erscheint, bist du dann einer der Ersten, der ein Buch mit Widmung erhält oder sowas. Also es sind wirklich so quasi dann für die Hardcore-Fans oder so. Warum nicht? Warum kannst du das nicht jetzt schon einmal verlosen für den ganzen Anfang, für den Start?
Newsletter funktioniert aber auch nur in Verbindung mit einer eigenen Webseite, oder? Das ist schon auch ein wichtiger Punkt, dass man eine Webseite hat, bei der man sich dann für den Newsletter anmelden kann.
Ja, ich glaube, dass es sogar die Möglichkeit gibt bei manchen Newsletter-Programmen, dass du dieses Eintragerformular auf so eine Landingpage, dass du das von denen so gestellt kriegst. Aber ich finde eine eigene Webseite schon gut. Das muss keine super ausführliche sein. Das reicht erstmal als One-Pager, also wirklich erstmal nur eine Seite, wo man ein Bild von dir auf jeden Fall sieht, wo man was über dich erfährt, über deine Ziele, über die Ideen, die du zu deinem Buch hast. Ich bin ein Mensch, ich benutze auch noch Google. Ich nehme nicht nur ChatGPT und also und ich schaue mir schon auch viel Internetseiten an, auch auf Instagram. Also es gibt diesen Link zur Biografie, also ne, diesen Link in Bio, das ist ja ganz oft. Ich weiß, der wird nicht mehr häufig geklickt. Ich bin ein Mensch, ich klicke den. Also wenn mich jemand interessiert, dann möchte ich da auch wirklich tiefer rein. Und dann schaue ich schon, wie sieht die Webseite aus? Spricht die mich auch optisch ein bisschen an? Finde ich Fotos? Und erfahre ich so ein bisschen was Persönliches über die Person? So.
Absolut. Also wenn ihr mir folgt und einen Link in eurer Bio habt, der zu eurer Webseite führt, könnt ihr davon ausgehen, dass ich neugierig bin und da drauf geklickt habe und geguckt habe, was macht ihr sonst noch so? Denn Social Media ist immer das eine, ein eigener Webauftritt ist nochmal was anderes, wo die Menschen auch eben oft nochmal ein bisschen was Persönlicheres von sich preisgeben oder man eben auch gesammelt Informationen hat wie meine Bücher, wo ich dann auf einen Blick gleich alle Projekte sehe, die jemand umgesetzt hat und nicht erst auf Social Media den Feed nach unten scrollen muss und mir die einzelnen zusammensuchen muss.
Ja, das stimmt. Und es ist auch langlebiger einfach, ne? Also Internetseiten, so ein Instagram-Post, der jetzt inzwischen bei mir die Karussell-Posts performen gerade ganz gut. Die haben vielleicht auch mal 3, 4, 5 Tage Lebenszeit, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Aber so eine Internetseite, die ist halt eigentlich immer da. Und wenn ihr dann noch einen draufsetzen wollt und sowas wie einen kleinen Blog sogar macht und da vielleicht sogar auch irgendwie Kurzgeschichten oder sowas reinpackt, dass Menschen schon mal so ein bisschen reinschnuppern können, okay, wie ist denn so sein Schreibstil, gefällt mir das, dann kannst du damit dann noch einen Schritt weitergehen und kannst dann diese Blogseiten zum Beispiel auch auf Pinterest packen. Und Pinterest ist halt auch ja so eine Bildersuchmaschine und da leben die Postings halt auch viel, viel länger als auf Instagram.
Und auch die Plattform selbst kann ja irgendwann mal verschwinden. Ich weiß nicht, wer von euch ist noch bei Wer kennt wen? Wer nutzt noch ICQ? Ja, und das war ein riesen Chatprogramm in den 90ern, vielleicht sogar noch Anfang 2000er, das dann komplett von WhatsApp abgelöst wurde. Und auch die großen Plattformen wie Instagram und Facebook sind nicht davor gefeilt, eines Tages einfach zu verschwinden. Und dann ist es wichtig, dass man eben so eine Homebase hat, wo man die Leute wieder hinleiten kann. Dass man dann auf einer anderen Social-Media-Plattform weitermacht, aber trotzdem seine Inhalte gesichert hat auf der Webseite und dann nicht einfach alles verschwunden ist. Es kann auch manchmal sein, dass einfach nur die Atmosphäre auf der Plattform sich so verändert, dass man sagt, hier fühle ich mich nicht mehr wohl.
Schon allein Facebook jetzt, ne? Am Anfang habe ich auch richtig viele Kommentare bei meinen Facebook-Posts bekommen. Inzwischen nutze ich Facebook wirklich, also ich mache das automatisch. Also ich plane die Beiträge ja und dann werden sie auf Instagram gepostet und einfach auch mal auf Facebook. Und ich habe jetzt seit einiger Zeit ManyChat im Einsatz. Das ist ja so ein Programm, das automatisch zum Beispiel auf bestimmte Kommentare reagiert und dann so Nachrichten verschickt. Das funktioniert aber, zumindest habe ich es so eingestellt, aktuell nur auf Instagram. Und ich merke das jetzt gerade, auf Facebook jetzt ausnahmsweise ein Post, wirklich in diesem Jahr der erste, wo mal da Kommentare auftauchen und ich jetzt mal manuell die beantworten muss, weil Facebook wird auch bei mir kaum noch genutzt. Ich selbst nutze es für Gruppen, für Facebook-Gruppen und gerade halt auch für die lokalen Gruppen, wenn ich hier mal wieder lokale Angebote habe, aber für, ich sag mal so, die klassischen Social-Media-Postings, wie wir sie jetzt auf Instagram machen, aus meiner Erfahrung wird es in Facebook nicht mehr wirklich angenommen.
Interessant, dass du da genau die gleiche Erfahrung gemacht hast wie ich. Ich nutze Facebook noch für die lokalen Gruppen oder auch für die privaten Autorinnen- und Illustratorinnen-Gruppen, wo man da wirklich in den Austausch geht, um voneinander zu lernen, um sich in einem geschlossenen Raum über gewisse Themen auch mal tiefer auszutauschen. Aber eben dieses Scrollen durch Blättern, Beiträge lesen, findet auf Facebook eigentlich gar nicht mehr statt. Also ich finde auch, Instagram ist die stärkste Plattform bei mir im Moment und TikTok ist auch noch okay. Ja, da merkt man zumindest, die Leute schauen sich die Sachen an. Hat sicher auch was damit zu tun, dass Facebook stärker textbasiert ist, nicht so sehr auf die Videobeiträge geht und doch eben Videobeiträge und auch die Karussells stärker Aufmerksamkeit ziehen und die Menschen einfach mehr ansprechen, als online noch einen langen Text zu lesen.
Ja.
Welche Fehler hast du denn gerade am Anfang gemacht? Und was hat dir geholfen, dich weiterzuentwickeln?
Da habe ich auch echt ein bisschen drüber nachgedacht, über diese Frage. Mein erster Impuls war, ich habe zu viel Geld ausgegeben in Agenturen, Beratungen, Business Coachings und so weiter. Aber dann bin ich ein bisschen zurückgerudert und habe gesagt, ich habe aber auch aus all dem ein bisschen was gelernt. Es hat sich für mich leider ganz oft nicht so rentiert, dass ich nicht am Ende so die leuchtende, so musst du es jetzt immer machen und dann funktioniert es ein Leben lang. Ich glaube aber inzwischen, das gibt es einfach nicht, weil dafür ist die ganze Welt auch zu schnelllebig. Und trotzdem habe ich aus jedem von diesen Sachen ein bisschen was rausgezogen. Da wäre trotzdem so mein Ansatz, nicht doch erstmal vielleicht selbst versuchen. Ein Beispiel. Ich habe ganz am Anfang, ich wollte mein Instagram, damals war das aber auch noch so, ich wollte das so optisch so sehr, sehr schön haben. Und dann habe ich da eine Grafikerin beauftragt, die mir auch wirklich ganz, ganz tolle Vorlagen designt hat und so. Ja, aber die Posten sind trotzdem nicht besser angekommen als vorher, weil ich einfach noch nicht die Reichweite hatte und weil ich einfach noch nicht vielleicht die Themen gefunden habe, die wirklich gut ziehen. Und dann ist auch die Optik fast egal. Inzwischen performen die Beiträge bei mir am besten, die einfach nur fast einen einfarbigen Hintergrund haben und ein bisschen Text drauf und vielleicht mal eine kleine Grafik. Aber da brauche ich keine Grafikerin mehr für. Die mache ich halt in Canva einfach selbst. Einfach so ein bisschen schauen, was ist so gerechtfertigt, was ist gerade dran? Also was ist gerade für mich dran? Welche Unterstützung ist sinnvoll und welche vielleicht noch nicht? Aber ganz ehrlich, jeder Fehler, den ich gemacht habe, ich bin auch froh drum, weil aus jedem Fehler lernst du halt wirklich was. Und ich habe halt überlegt, okay, was hätte ich, wenn ich das mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt habe, was hätte ich anders gemacht? Und ein paar Business-Coachings hätte ich wirklich nicht gemacht, so ganz konkrete. Aber ansonsten, glaube ich, hätte ich das nochmal ganz genau so gemacht, weil es war okay. Und es hat auch irgendwie geklappt. Also ich bin jetzt immer noch nicht die absolut mega super erfolgreiche Kinderbuchautorin oder Kindersteckerin, die hier einen Auftrag nach dem nächsten an Land zieht. Aber ich glaube auch, dass jeder so in seinem Tempo einfach vorankommt. Und bei manchen ist es vielleicht super, super schnell und super erfolgreich. Und das ist sehr schön, natürlich von außen zu sehen. Und natürlich möchte man das am liebsten auch für sich selbst. Aber vielleicht ist es dann nicht das Richtige für mich, weil ich einfach auch langsamer wachsen darf, um mich selbst halt auch dabei nicht zu verlieren. Und das ist halt auch wichtig. So. Und das ist vielleicht auch noch ein Fehler, den ich gemacht habe, dass ich meinen Wert an Erfolge geknüpft habe und Erfolg an anderen gemessen habe. Gesehen habe, okay, boah, ey, das Kinderbuch hier von der, das geht ja mega durch die Decke und ich habe hier immer nur, keine Ahnung, wenn überhaupt mal einen Verkauf am Tag. Aber ich sehe, ey, boah, krass, du hast einen Verkauf am Tag. Also einfach auf das zu schauen, was wirklich schon da ist und bei sich selbst zu bleiben, und sich davon, ja, auch die Freude nicht nehmen zu lassen, sondern einfach nochmal wirklich zu überlegen, okay, warum mache ich das hier überhaupt? Weil es mir Spaß macht und weil ich da Lust drauf hatte. Und wenn diese Freude und Lust einfach mal weggeht, dann wieder ein paar Schritte zurückzugehen und sagen, okay, was hat mir denn am Anfang so viel Freude und Spaß daran gemacht? Und dann wieder da so ein bisschen zurückzugehen und dann auch mal, wie jetzt in meinem Fall, Instagram halt Instagram sein lassen und nicht jeden Tag mehr eine Story machen, wenn es sich halt einfach über eine längere Zeit einfach nicht gut anfühlt. Nicht von Anfang an, also ich würde es schon gerade am Start auf jeden Fall ausprobieren und auch, es ist halt so ein wie immer, ne? Es ist halt so dieses Gleichgewicht. Manchmal muss ich auch durchziehen und wenn ich was erreichen will, dann muss ich auch manchmal Sachen machen, auf die ich gerade keine Lust habe und wenn das aber zu häufig wird, dann ist das nicht der richtige Weg. Dann darf ich nochmal zurück oder ich darf halt anders abbiegen und dann einfach nochmal schauen, okay, wie kann das denn wieder mein Weg werden? Und sich dann, wenn man dann da weit, gar nicht weiterkommt, da darf man sich dann auch wieder Unterstützung holen. Ja, das wäre so, glaube ich, meine Antwort auf die Frage nach den Fehlern.
Ich finde, das sind großartige Ratschläge, vor allem dieses sich nicht immer mit anderen vergleichen, sondern mit sich selbst. Einfach auch mal einen Blick zurückwerfen, zu schauen, wie weit bin ich schon gekommen. Sich mit seinem früheren Ich vergleichen und dann sehen, oh wow, ich habe es ja schon richtig weit gebracht und auch den Weg anzupassen, wenn man sich mit dem aktuellen Weg nicht mehr wohlfühlt. Ja, ich finde auch, das ist eine Entwicklung. Ein Unternehmen zu haben, Künstlerin zu sein, das ist nicht immer ein geradliniger Weg. Jeder darf da seinen eigenen Weg finden und man darf auch die Route korrigieren, wenn der aktuelle Weg einfach für einen persönlich nicht stimmig ist. Und natürlich kann auch da der Austausch mit anderen helfen, aber nicht im Sinne von, ich will so sein wie die anderen oder ich vergleiche mich mit den anderen, sondern sich da Inspiration zu holen, Ratschläge zu holen. Wenn man merkt, hey, ich bin gerade an einer Stelle, wo ich nicht weiterkomme, es gibt garantiert noch zig andere, die auch schon mal an diesem Punkt waren und die dir dann sagen können, hey, so habe ich das überwunden und dann kann man immer noch selbst schauen, funktioniert das für mich oder nicht. Auch bei den Coachings war bei mir ähnlich, es gab welche, wo ich mir denke, ja, okay, habe ich auch was mitgenommen, war es das Investment unbedingt wert, vielleicht nicht. Aber es gab auch andere, wo ich einen enormen Sprung gemacht habe, wo es wirklich einen Aha-Moment gab und mir das super geholfen hat, mich weiterzuentwickeln. Also auch da immer mal gucken, was ist gerade dran? Was passt auch für mich? Passt es vielleicht auch zwischenmenschlich mit dem Coach? Und manchmal können vielleicht auch die Coaches gar nichts dafür, wie mit deiner Grafikerin. Das habe ich auch gerade jetzt erst gelernt, dass es da so einen Umbruch gab. Also dass vor ein paar Jahren diese grafisch tollen Designs auf Instagram noch super performt haben. Und dann gab es aber so einen Umbruch und im Moment laufen eben diese Low-Effort-Postings deutlich besser. Und wenn man natürlich gerade in so einer Umbruchphase, gerade bei Social Media Marketing, das nicht optimale Konzept hat, ja, passiert. Ja, aber deswegen umso wichtiger ist es da dann auch, die Strategie wieder anzupassen.
Und es muss halt auch nicht alles von Anfang an perfekt sein. Also das ist es halt. Ich hatte bei vielen Sachen, bei Homepage, bei Instagram, also ich hatte immer so, ich habe so Bilder im Kopf, dass es alles so schön aussehen muss. Und da sich auch einfach mal trauen und die ersten Schritte auch mal mit was rauszugehen, was vielleicht noch nicht High-Class-Performance ist, sondern was vielleicht irgendwie auch in Canva kann man sich ja auch schon Webseiten zusammen mit irgendwie einer Vorlage zusammen. Dann habe ich es aber zumindest. Es ist schon mal da. Und dann kann ich es immer noch mal irgendwann anpassen und schöner machen. Also aber erstmal einfach schon mal den ersten Schritt gehen, so wie es kann.
Absolut. Ich finde auch immer mit kleinen Schritten an seinen großen Träumen arbeiten und das muss nicht perfekt sein. Auch bei Geschichten, ja. Man darf mit einem schlechten Entwurf starten und den dann später noch überarbeiten. Wie hat dein Buch denn deine Arbeit als Resilienztrainerin verändert?
Also allein in diesem Jahr, also ich habe das Jahr, das Buch ist 2022 erschienen dann im Oktober und so richtig die Bedeutung vom Buch habe ich, glaube ich, erst dieses Jahr verstanden. Also ich bringe den Kindern bei, bleib bei dir, alle Gefühle sind in Ordnung, du musst dich nicht verstellen, du brauchst keine Maske, du bist auch so gut, wie du bist. Und also das Buch, das hilft den Kindern erstmal unheimlich, diese Geschichte, also diese Themen zu verstehen. Die können sich gut mit den Tieren vergleichen, die können sich da gut reinversetzen und das hilft dann auch den Pädagogen, Pädagoginnen so ein bisschen im Nachgang nochmal zu sagen, ah, jetzt bist du gerade so ein bisschen gemein wie so eine Mücke. Aber für mich persönlich als Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin, aber auch als Mensch, hat mir dieses Kinderbuch einen absoluten Spiegel vorgehalten. Und ich habe jetzt erst wirklich erkannt, also dieser Superlöwe mit der Maske, das bin ich. Also ich habe jetzt erst wirklich erkannt, wie viel das mit mir selbst zu tun hat, wie viele Masken ich selber schon so oft aufgesetzt habe, beziehungsweise sie einfach trage. ohne mir dessen ganz lange Zeit bewusst zu sein. Und das ist so krass, wie viele erwachsenen Themen sich in so vielen Kinderbüchern verstecken. Und ich frage mich jetzt, oder ich glaube, da gibt es bestimmt ein paar Kinderbuchautoren, Autorinnen, die damit Dinge verarbeiten. Und manche machen das garantiert bewusst, aber vielleicht machen es auch ein paar so wie ich, fast unbewusst. Und dann erst im Nachhinein fallen dann mehr und mehr Dinge auf, die für mich selbst auch irgendwie ein Stück heilsam sind und wo ich jetzt noch mehr dahinter stehe als sowieso schon. Und was für mich immer einer der schönsten Augenblicke ist, wenn ich dieses Kinderbuch wirklich dann vorlese vor Kindern und dann lese ich bestimmte Stellen und ich kriege selbst an manchen Stellen noch so eine Gänsehaut. Und das ist so cool, immer auch noch Jahre später. Und ich habe es wirklich jetzt schon ein paar Mal gemacht und es ist immer noch ein richtig, richtig schönes Gefühl.
Ja, mega. Ich finde das so eine inspirierende Erfahrung auch, dass man beim Schreiben durchs eigene Kinderbuch sich selbst auch weiterentwickelt. Nochmal eine andere Perspektive auf sein eigenes Leben bekommt und vielleicht auch eben sein inneres Kind heilt. Und dadurch dann selbst auch wieder selbstbewusster und stärker in seinem Leben voranschreitet.
Ja.
Hast du zum Abschluss noch einen ganz praktischen Tipp für Self-PublisherInnen?
Einen ganz praktischen Tipp? Also ich glaube, es ist wirklich, wenn ihr euer Buch dann habt, schon so gegen Ende, ich glaube, es ist wirklich ganz cool, wenn ihr da euch so ein kleines Konzept drumherum überlegt und dann nicht nur das Buch als Buch unter die Menschen bringt, sondern gerade auch in eure Zielgruppe. Und da sind einfach Kindergärten, Schulen, vielleicht auch Bibliotheken, irgendwelche Spielzeugläden, Büchereien bei euch, Buchgeschäfte. Wenn ihr denen dann sagt, okay, und ich mache jetzt hier nicht nur eine Lesung, sondern ich mache auch mit denen irgendwie noch was, eine Bastelsache oder wir machen noch irgendwie ein kleines Theaterstück dazu oder irgendwelche Spiele. Oder, also muss gar nichts super Großes sein, aber dass ihr das so als kleines Event quasi verkaufen könnt. Weil das ist auch das, was dann hängen bleibt, was die Kinder dann zu Hause erzählen. Oh, und dann das Buch von der und der, da haben wir das und das zu gemacht. Das möchte ich gerne haben, das wünsche ich mir zu Weihnachten, wie auch immer. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und ich glaube, dass das ganz gut ankommt.
Ich finde, das ist ein großartiger Tipp, denn Lesungen sollten noch einen Mehrwert bieten, damit sie eben auch rausstechen, damit auch die Bibliotheken, die Schulen, die Kindergärten sagen, okay, das ist mir das Investment wert. Und wenn es nur ist, das ist es mir wert, die Fördergelder zu beantragen und anzuzapfen.
Ja.
Die Annika hat diesmal auch für euch eine richtig tolle Mini-Schreibaufgabe sich überlegt. Und die Aufgabe ist diesmal, wenn du der Superheld in deinem Leben bist, was ist deine Superkraft? Wie sieht ein Tag aus, an dem du deine Superkraft nutzt? Ich finde, die Übung ist genial. Die werde ich auch selbst machen. Bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis und bin auch sehr gespannt, was ihr euch überlegt. Und postet es doch auch gerne auf Social Media. Verlinkt Annika, verlinkt mich. Wir lassen euch ein liebes Feedback da und sind schon super gespannt auf eure Ideen, auf eure kreativen Schreibaufgaben. Annika, unter welchem Alias kann man dich verlinken?
Das ist super.löwe, Löwe mit OE.
Perfekt. Und mich findet ihr wie immer unter textgenau. Und dann möchte ich dir jetzt gern noch das letzte Wort geben, Annika. Was möchtest du uns noch mitgeben zum Abschluss?
Ja, vielen, vielen Dank. Also es hat mir sehr viel Freude bereitet hier. Es war so ein schönes Gespräch, einfach so ganz locker. Und vielleicht das auch mal direkt als Aufhänger nehmen. So traut euch auch so bei Podcasts mitzumachen oder schaut mal, wo ihr vielleicht bei euch in der Umgebung Interviews geben könnt und seht das, ihr müsst nicht perfekt sein, seht das einfach so wirklich als lockeres Gespräch, als so ein bisschen über euch, über eure Bücher reden, über euch als Person und das macht auch Spaß. Das wäre jetzt so mein letztes Wort für heute.
Ich hatte auch riesigen Spaß mit dir. Das war ein wunderbar sympathisches Gespräch. Vielen Dank für deine Offenheit und vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und an alle, die da draußen zuhören, ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und bleibt wunderbar.